Man sollte es ja gar nicht glauben, wenn man rausguckt und das Wetter sieht und denkt, es müsste jetzt eigentlich Herbst sein oder November, so Anfang November, dass wir schon am ersten Advent sind. Aber die Deko hinter mir zeigt mir, entweder habt ihr euch geirrt oder ich mich. Nein, untrüglich war auch gestern zu sehen, dass es auf die Adventszeit zurück, Lüneburger Weihnachtsmarkt, da ist mir was aufgefallen. Ich weiß nicht, wie das hier ist, aber auf dem ganz bei uns, wenn man zum Marktplatz kommt, ist auf der linken Seite vorm Weihnachtsmarkt eine Krippe, die ein Lüneburger Schausteller dort immer aufstellt. Eine große Krippe mit Stall. Und ich finde bezeichnend, dass sie da ist, aber dass sie am Rande ist. Wenn man auf den Weihnachtsmarkt geht, sieht man an den Buden alles Mögliche. Ich würde mich nicht wundern, wenn dort sogar Buddha-Statuen verkauft werden. Auf jeden Fall habe ich gestern in den Läden irgendwie alle mal irgendwelche gesehen. Heiledelsteine, alle möglichen spirituellen Sachen. Aber wo ist Jesus? Und da bleibt mir nur eins festzustellen. Adventszeit hat für Leute, die Gott nicht kennen, eigentlich nur die Bedeutung, den Countdown runterzuzählen zum Geburtstagsfest ohne Geburtstagskind. Es geht darum, jetzt schnell Geschenke zu kaufen und alles. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir lassen uns in diesem Bemühen, ein perfektes Weihnachtsfest zu gestalten, manchmal anstecken. Advent soll eigentlich eine Zeit der Besinnung sein. Ich frage mal, wer empfindet das so? Und wer empfindet das eher als stressig? Ich für meinen Teil sage, ich finde es manchmal stressig und ich würde sagen, wenn jemand sagt, Adventszeit ist eine Zeit der Besinnung, würde ich, was ich sonst nicht tue, Donald Trump zitieren, Fake News! Weil ich empfinde es eher nicht als entspannt. Aber das soll es eigentlich sein. Eine Zeit, sich darauf vorzubereiten, daran zu denken, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, wo wir uns super freuen können. Und ich wollte dem eine andere Perspektive hinzufügen und ich bin mir sicher, dass ich so eine Art Predigt vielleicht schon mal gehalten habe, aber manche, vielleicht sogar bei euch. Aber ich würde sagen, manche Dinge kann man nicht oft genug hören, bis man sie verinnerlicht und vertieft hat im Herzen. Ich lese euch den Text vor der Predigt. Es ist ein ganzes Kapitel, aber ich werde natürlich nicht jeden einzelnen Vers davon auslegen, sondern mich an diesem Text entlanghangeln. 2. Petrus 3 ab Vers 1. Dies ist nun der zweite Brief, den ich euch schreibe, ihr Lieben. In beiden erwecke ich euren lauteren Sinn und erinnere euch, dass ihr gedenkt an die Worte, die zuvor gesagt sind von den heiligen Propheten und an das Gebot des Herrn und Heilands, das euch verkündet ist durch eure Apostel. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, wo bleibt denn die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Denn sie wollen nichts davon wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war, dazu die Wasser Bestand hatten durch Gottes Wort. Dadurch wurde damals die Welt in der Sintflut vernichtet. So werden auch jetzt Himmel und Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großen Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden nicht mehr zu finden sein. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen im heiligen Wandel und frommen Wesen, die ja das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, wenn die Elemente vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in deren Gerechtigkeit wohnt. Darum, ihr Lieben, während ihr darauf wartet, seid bemüht, dass ihr vor ihm unbefleckt und untadelig im Frieden gefunden werdet und erachtet die Geduld unseres Herrn für eure Rettung. Wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, euch geschrieben hat. Davon redet er in allen Briefen, in denen einige Dinge schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und Leichtfertigen verdrehen, wie auch die anderen Schriften zu ihrer eigenen Verdammnis. Ihr aber, meine Lieben, weil ihr das im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum dieser ruchlosen Leute mitgerissen werdet und euren festen Halt verliert. Wachset in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Ihm sei Ehre jetzt und für ewige Zeiten. Amen. Advent heißt Ankunft. Es kommt vom lateinischen advenire, ankommen. Und letztlich reden wir zwar auch in der Adventszeit davon, dass Jesus als Kind in diese Welt, als Baby in diese Welt gekommen ist, um zu unserem Erlöser zu werden. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass dieser zweite Aspekt, dass Jesus wiederkommen wird, nicht so sehr unseren Alltag bestimmt und prägt, wie es vielleicht möglich sein sollte und vielleicht gut wäre. Ich weiß nicht, wer von euch das im Hintergrund immer wieder mit sich führt, sagt, ich muss und will so leben, dass Jesus, wenn er wiederkommt, sagen kann, gut gemacht. Gut gemacht. Ich kann für mich sagen, dass im Hamsterrad des Alltags bei mir kein Schild steht, denkt dran, Jesus kommt wieder. Dafür muss ich aus dem Hamsterrad raus. Und es ist wichtig, dass wir das im Hinterkopf haben, dass wenn wir uns vorbereiten auf die Weihnachtszeit und auch darüber hinaus, dass wir uns klar machen, es geht nicht nur darum, das Kind in der Krippe zu feiern. Das war der Anfang. Viel wichtiger und entscheidender ist der Schluss, dass Jesus in diese Welt wiederkommen wird, um sein Friedensreich endgültig aufzurichten, was ja das ist, worauf wir alle hinfiebern, worauf wir warten, dass endlich die neue Schöpfung Gottes kommt, wo es kein Leid gibt, kein Tod, keine Krankheit, kein Geschrei und Gott mitten unter uns wohnt. Und es ist bis in christliche Kreise vorgedrungen, ich weiß nicht, wie weit das in den Freikirchen ist, aber in den Landeskirchen allemal, dass dort gesagt wird, naja, Paulus hat ja schon darauf gewartet, dass Jesus wiederkommt. Wo bleibt denn die Verheißung Gottes? Wo bleibt denn sein Kommen? Es ist ja alles wie von Anfang an, es ändert sich nichts. Gott kommt nicht wieder, Jesus wird nicht kommen. Ja, ich höre das teilweise so, wenn ich mal mit Leuten im Gespräch bin, die eher in landeskirchlichen Kreisen verkehren, dass sie sagen, na ja, ob man das mit der Wiederkunft Jesu wirklich so ernst nehmen muss, das hat ja Paulus damals schon geglaubt und das ist bis heute nicht passiert. Und ich warne davor, dass wir uns davon anstecken lassen, sondern dass wir das ernst nehmen und im Hinterkopf behalten, Gott hat zugesagt, dass Jesus wiederkommt. Und warum ist er bisher nicht wiedergekommen? Weil Gott gnädig ist. Er hat Geduld mit uns. Er hat Geduld mit dieser Welt. Weil es gibt noch so viele, und sie laufen über die Weihnachtsmärkte auch in diesem Jahr, die wissen gar nicht, warum feiern sie Weihnachten. Die wissen gar nicht, dass sie eigentlich eine Geburtstagsfeier ohne Geburtstagskind feiern. Weil sie machen eine Menge Geschenke und haben einen riesigen Tannenbaum, der voll ist mit Kugeln, Glitzer, alles Mögliche. Sie haben ihr Fenster geschmückt, da blinkt und blitzt es womöglich dann noch in den verschiedensten Farben, so dass man fast wahnsinnig wird, wenn man sich das anguckt. Sie sind voll begeistert, dass sie alle als Familie wieder zusammenkommen. Aber es ist wirklich so, Weihnachten ohne Jesus ist wie Geburtstag ohne Geburtstagskind. Und das ist das, was man Land auf, Land ab findet. Deswegen finde ich es ja, so wie ich das eben gesagt habe, so bezeichnend, dass die Krippe auf dem Lüneburger Weihnachtsmarkt, da steht es schön, aber es ist bezeichnend, dass sie am Rand steht, auf der anderen Straßenseite und nicht im Zentrum des Weihnachtsmarkts, wo sie meiner Meinung nach hingehört. Und wenn du Leute fragst, also ich möchte das ja, vielleicht würde ich das ja irgendwann gern mal machen, mit Mikro durch Lüneburg und sagen, entschuldigen Sie, wissen Sie, warum Sie Weihnachten feiern? Ja, das ist das Fest der Familie, das Fest der Freude. Ja, welche Freude? Das ist doch so schön, das ist das Fest der Liebe. Ich bin mir sicher, vielleicht kommen auch mal so Antworten, das hat ja irgendwie mit Jesus zu tun. Aber irgendwie mit Jesus zu tun. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute, die mit Kirche, geschweige denn mit Religion, geschweige denn mit Jesus was am Hut haben, wirklich wissen, was der tiefste Sinn des Weihnachtsfestes ist. Und unser Job, unser Auftrag ist es, den Menschen und vielleicht auch gerade in der Weihnachtszeit, die Jesus nicht kennen, auch davon zu erzählen. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es für einige für Verzögerung halten, sondern hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Dazu muss man aber auch wissen, wohin man umkehrt. Dazu muss man eigentlich wissen, dass Jesus in diese Welt gekommen ist. Und dass wir das an Weihnachten feiern. Dazu muss man wissen, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Dazu muss man wissen, dass er wieder auferstanden ist. Und ehrlich gesagt, ich war damals genauso, bevor ich Christ wurde, alle Leute, die Gott nicht kennen, sind geistliche Analphabeten. Die wissen nichts davon. Aber woher sollen sie es wissen, wenn es ihnen niemand erzählt? Ich bin dankbar für meine Grundschullehrerin. Das war eine alte Pfingstlerin, eigentlich eine junge Pfingstlerin. Sie war nämlich relativ jung als Lehrerin. Die hat uns regelmäßig in den Religionsunterricht wirklich lebendig von Jesus erzählt. Das hat ein bisschen gedauert, bis das bei mir durchgeschlagen ist. Aber irgendwann habe ich sie mal wieder gesprochen und habe gesagt, Sigrid, weißt du, du bist schuld, dass ich jetzt Christ bin. Und sie hat sich sehr gefreut drüber. Aber ich hatte jemand, der mir was davon erzählt hat. Meine Kids haben die Chance, weil wir ihnen was davon vermitteln, weil sie selber in den Gottesdienst gehen, in die Kinderkirche gehen, in den Jugendkreis gehen. Aber was ist mit den Menschen da draußen, die keine Christen kennen? Ja? Selbst wenn jeder von uns, es gibt so eine Statistik, die ich irgendwo mal gelesen habe, ich glaube von Christian A. Schwarz, den Namen habt ihr bestimmt schon mal gehört, demnach hat so jeder Christ etwa 8 nichtchristliche Außenkontakte. Wenn du mal alle Gemeinden Lübecks zusammennimmst, wo wirklich lebendiges Christsein gelebt wird, und jeder von ihnen hätte 8 Außenkontakte, das wäre nicht schlecht, aber Lübeck wäre überwiegend nicht erreicht dadurch. Ja, da gibt's immer noch genug Leute, die Jesus nicht kennen. Und ich behaupte auch mal, von mir aus, ich muss ja auch immer von mir selber dann sprechen, ich nutze bei weitem nicht alle meine 8 Außenkontakte im Schnitt, indem ich ihnen alle von Jesus erzähle. Und ich behaupte, das ist bei uns allen so. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Ich kenne jemanden aus meiner alten Gemeinde, wenn der irgendjemanden in der U-Bahn trifft und anspricht, dann ist er in 30 Sekunden mit denen bei Jesus. Und innerhalb kürzester Zeit haben sich ein Teil der Leute wirklich bekehrt. Das ist so ein Evangelistentyp, der schleppt die dann in den Gottesdienst und zack, die bekehren sich. Da wundert man sich, aber man denkt, wow, Gott, danke. Aber wir sind halt nicht alle so. Wir haben nicht alle diesen Effekt auf Menschen, die Jesus nicht kennen. Oder aber wir nehmen unseren Auftrag nicht ernst genug. Diese Zeit jetzt vor Weihnachten, Advent, ist eigentlich eine ideale Zeit, um Leuten von Jesus zu erzählen. Wann in aller Welt sind die Gottesdienste voll wie nie? Ostern? Aber noch viel mehr Weihnachten. Heiligabend kommen selbst die aus ihren Löchern raus und lassen sich in einer Kirche blicken, die sonst nicht freiwillig auch nur einen Fuß dort reinsetzen würden. Wegen der Stimmung vor der Bescherung. Und da habt ihr hier eine große Chance in diesem Stadtteil, weil irgendwie werden die Leute ja in einen Gottesdienst gehen. Und bestimmt wird sich nicht jeder hier aufmachen in einer der Lübecker großen Hauptkirchen. Und selbst wenn, wie schön wäre es dort ein gläubiger Pastor das Wort Gottes verkünden würde. Was ist die Chance überhaupt? Ladet doch zu eurem Heiligabend-Gottesdienst gerade die Leute ein, die ihr kennt, aber die Jesus nicht kennen. Weil das ist die Chance. Wann setzen Leute freiwillig einen Fuß in eine Kirche? Heiligabend. Heiligabend. Das ist genau der Zeitpunkt, wo die Leute in eine Kirche kommen. Vielleicht finden sie das Gebäude dann nicht so Schmuck, weil es nicht so alt und barock ist oder Gotik, wie auch immer. Aber es ist eine Chance. Leute lassen sich zu Weihnachten leichter einladen als sonst. Und hier haben sie die Chance, genau das zu hören, worum es eigentlich geht. Ein Geburtstagsfest mit Geburtstagskind. Und wir sollten damit gar nicht zögerlich sein. Denn es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Und ihr wisst, was damit gemeint ist. Kennt diese andere Stelle, dass Jesus wiederkommt wie ein Dieb in der Nacht. Das heißt, man weiß nicht wann. Denn wenn der Hausherr wüsste, dass ein Dieb kommt, dann wird er ihn ja erwarten, mit einem Knüppel in der Hand oder so. Ja? Aber er weiß es eben nicht. Und wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Und wenn er wiederkommt, dann ist die Chance vertan. Dann ist Schluss. Dann ist keine Möglichkeit mehr, den Leuten von Jesus zu erzählen. Jetzt ist Gnadenzeit. Er hat Geduld, sagt er. Petrus schreibt, Gott hat Geduld mit uns. Nicht nur mit uns, sondern mit der ganzen Menschheit. Mit uns vielleicht, weil er sagt, ich habe Geduld mit euch, aber ihr habt einen Auftrag. Nehmt ihn wahr. Und er hat Geduld mit der Welt, weil er möchte, dass die Leute die Chance haben, zu Jesus umzukehren. Dazu müssen sie es hören. Dazu müssen sie wissen, dass Jesus lebt und dass er nicht nur irgend so eine Legende ist, weil es so schön ist, zu Weihnachten dieses niedliche kleine Kind mit den goldenen Haaren, die er wahrscheinlich nicht mal hatte. Oder habt ihr schon mal einen typischen Hebräer gesehen, der in der Gegend geboren war, der blond ist? Die meisten sind schwarzhaarig. Aber dieses Kind in der Krippe, es ist ja so niedlich. Nein, da muss nachgelegt werden von unserer Seite. Wir haben einen Informationsauftrag und wir haben einen Missionsauftrag gegenüber den Menschen. Und wir haben einen Auftrag, so zu leben, Vers 14, darum, ihr Lieben, während ihr darauf wartet, seid bemüht, dass ihr vor ihm unbefleckt und untadelig im Frieden gefunden werdet. Wir haben einen Auftrag, so zu leben, dass die Menschen sehen, die sind anders. Was ist mit denen los? Die sind so freundlich. Also nicht nur irgendwie so, Eigentlich merke ich dich überhaupt nicht leiden, aber ich grinse mal freundlich. Sondern die sind wirklich freundlich. Die sind total herzlich. Die sind bereit, mich aufzunehmen. Die sind anders. Was ist bei denen? Und ich sage euch, das macht einen Unterschied. Ein Mitstudent von mir hat sich dadurch bekehrt, dass er als Troll in einen christlichen Chat gegangen ist. Er hat die Leute angefangen zu nerven, zu provozieren. Er hat irgendwelche fiesen, blasphemischen Sprüche gebracht. Und die haben ihn ausgehalten. Über Jahre. 2, 3 Jahre. Und er dachte, das ist doch alles nicht normal. Was ich hier mache, ist so unverschämt eigentlich. Und die halten mich immer noch aus. Und die sagen, dass sie mir vergeben und dass sie mich lieben. Und ist ja der Hammer. Der hat sich bekehrt, jetzt studiert er Theologie. Ja? Und das ist, und wenn das übers Internet funktioniert, dass die einen Unterschied wahrnehmen, wie viel mehr, wenn wir den Leuten direkt gegenüberstehen, wenn wir mit den Leuten direkt im Gespräch sind. Unser Auftrag ist, wir sollen bemüht sein, dass wir in Frieden unbefleckt und untadelig gefunden werden, was so viel heißt, dass wir Frieden ausstrahlen, dass wir ein Leben leben, wo keiner sagen würde, naja, das passt aber nicht zusammen. Eigentlich ist er Christ, aber ist jeden Abend besoffen. Ja, also ich sag's jetzt mal ganz provokant. Oder eigentlich passt das ja nicht zusammen. Er ist Christ, aber der hängt die ganze Zeit vor irgendwelchen komischen Filmchen im Internet, die man sich eigentlich als Christ nicht angucken sollte. Ihr wisst, was ich meine. Ja, sondern wir sollen untadelig gefunden werden. Das heißt, wenn irgendjemand sagt, an dem suche ich was, um ihn anzuklagen, um zu sagen, ja, das ist doch ein falscher Hund, dann sollen sie vielleicht was finden, zu dem Zeitpunkt, als er noch nicht bekehrt war, zurück. Ja? Ich sage jetzt was Provokantes. Bei einem gewissen Herrn, der jetzt im obersten Gericht in der USA sitzt, den hat man versucht, madig zu machen. Ich weiß nichts über ihn. Aber was ich fand, interessant fand, sie haben bis in seine frühe Jugend zurückgegraben, um was zu finden, dass er da mal was Schlimmes gemacht hat. Und da frage ich mich, wie muss sein Lebenswandel dann sein, wenn sie so weit zurückgebuddelt haben, um da irgendwas zu finden? Und das wünsche ich mir von uns, dass wenn irgendjemand an uns was finden will, dann muss er aber weit, weit in die Vergangenheit zurückgehen, um zu sagen, ja, da ist was, hier, guck, Skandal. Aber die letzten 30, 40 Jahre konnte man nichts finden. Das ist das, was auf die Leute Eindruck macht, wenn wir leben und die Leute sagen, ich habe mir jetzt den Typen kritisch angeguckt, diesen Christen oder diese Christin. Und ich war ja wirklich misstrauisch, aber ich konnte nichts finden, was irgendwie komisch, anrüchig oder seltsam wäre. Abgesehen davon mit ihrem Jesus immer so. Aber sonst, also rein moralisch, da finde ich nichts. Da ist doch irgendwas dran. Und die Leute nehmen das wahr. Und das ist ein Teil unseres Auftrags, dass wir unbefleckt und untadelig gefunden werden. Weil wir nur so glaubwürdig sind. Und wenn wir mit Leuten über Jesus reden und ihnen erklären, warum wir Weihnachten wirklich feiern, denn es gibt ja sicherlich auch Leute, die sich das fragen, warum mache ich das eigentlich? Es ist ein Familienfest, aber was noch? Dann ist es gut, wenn sie über euch wissen, den kann ich ernst nehmen, die kann ich ernst nehmen, weil über die kann man sonst auch nichts Schlechtes sagen. Also muss das irgendwie glaubwürdig sein. Und das ist nicht nur gut, dass wir als glaubwürdig erfunden werden oder gefunden werden von den Leuten, wenn wir mit ihnen über Jesus reden, sondern auch, dass wir vorbereitet sind für den Tag, an dem Jesus wiederkommt. Es geht ja nicht nur um die Leute, die Jesus nicht kennen, sondern es geht auch um uns, dass wir ein Leben führen, gerade im Hinblick, dass wir Advent feiern und damit auch feiern, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird und wir wissen nicht wann. Es kann schon morgen sein oder in 5 Jahren. Nicht, dass irgendjemand nachher behauptet, Stefan hat gesagt, Jesus kommt in 5 Jahren wieder. Ja, das habe ich nicht gesagt. Aber es kann irgendwie auch in in einem Zeitraum von jetzt bis was weiß ich sein. Wir wissen es nicht. Jesus, als er auf der Erde war, wusste es auch nicht. Also lasst uns nicht spekulieren. Aber lasst uns das im Hinterkopf haben. Wenn Jesus wiederkommt, dann plötzlich. Unerwartet. Das heißt, wenn wir nicht wissen, wann er kommt, aber wir wissen, dass er kommt, dann sollten wir vorbereitet sein. Jemand hat vorhin gebetet, wie das mit den Jungfrauen, mit den 10 Jungfrauen. Ja, die haben alle, die sie da waren, haben sie auf den Bräutigam gewartet. Sie wussten nicht, wann er kommt. Irgendwann abends. Das ist ein langer Begriff. Kann zwischen 8 und 3 Uhr morgens sein. Irgendwann kommt er. Und es gab 10 von ihnen, die haben sich gedacht, naja, wir wissen nicht, wann er kommt. Lass uns mal noch mal ein bisschen extra Öl haben. Weil wenn die Lampen ausgehen, dann können wir ihm gar nicht das Geleit nach Hause geben. Dann sieht er den Weg gar nicht mehr. Dann ist das auch alles nicht so schön und ehrenvoll, wenn wir ihm dann den Weg leuchten. Und die waren vorbereitet. Und so sollten auch wir vorbereitet sein. Dass wir ein Leben führen und wenn wir uns abends in den Spiegel gucken, dass wir sagen, ja, das, was heute nicht gut war, das habe ich Gott gebracht und um Vergebung gebeten. Und ansonsten war es ein Tag, der gut war. Und wenn wir merken, da sind Dinge, die sind nicht stimmig, dass wir sagen, okay, Jesus, da müssen wir beide ran, hilf mir, dass sich das bei mir verändert. Wenn er dann wiederkommt, obwohl sich das noch nicht sofort prompt verändert hat, aber du bist auf dem Weg, dann ist es doch völlig okay, weil du bist auf dem Weg. Du hast gesagt, ja, ich will mich verändern. Keiner von uns muss und keiner von uns wird perfekt sein, wenn Jesus wiederkommt. Es ist nicht wichtig, perfekt zu sein. Es ist wichtig, auf dem Weg zu sein. Ich weiß nicht, wer mir das gesagt hat, irgendwann vor Jahren. Wenn du hinfällst, und wenn du 1000-mal hinfällst, immer in der gleichen Situation, ist es wichtig, wieder aufzustehen, anstatt Bodenanalysen zu betreiben. Ja? Wenn du 1000-mal in die gleiche Versuchung fällst und jedes Mal wieder aufstehst und sagst, Jesus, es tut mir leid, hilf mir da raus, dann kann dir gar nichts passieren, weil die Herzenshaltung ist richtig. Vielleicht hast du die Sünde an dem Punkt nicht überwunden, aber du willst daraus, deine Haltung ist passend. Du bist nicht an dem Punkt, sagst Gott, ist mir doch egal, ich will aber sündigen, sondern sagst, es ist mir nicht egal, auch wenn ich immer wieder hinfall. Wichtig ist, dass wir vorbereitet sind, dass unser Herz vorbereitet ist. Nicht, dass wir vollkommen sind, weil dann müsste Jesus, da kommt er mit 10.000 Jahren nicht aus, bis er wiederkommen kann. Weil wir werden nie perfekt sein. Erst im Himmel. Erst dann. Erst wenn wir diesen Körper los sind, diesen sterblichen Körper, der uns alleine schon aus der Tatsache, dass es ein Körper mit Bedürfnissen ist, versuchbar macht. Stellt euch mal den heiligsten Menschen vor, den ihr kennt, dann setzt ihn 5 Tage auf Schlafentzug, dann möchte ich mal wissen, wie heilig der noch wirkt. Ja? Der wird sowas von gereizt sein. Da ist alles abgefallen, weil der Körper nicht bekommen hat, was er soll, nämlich Schlaf. Und so ist es einfach. Wir werden bis zum Ende unseres Daseins nicht perfekt sein, aber es geht darum, dass wir die Haltung haben, ich will bereit sein, wenn Jesus wiederkommt. Und ich erwarte seine Ankunft. Und darum geht es im Advent, dass wir seine Ankunft erwarten. Dass wir auch vielleicht ganz bewusst Weihnachten feiern, in Hinblick dessen, dass Jesus nicht nur einmal auf diese Welt gekommen ist, als Kind und dann um zu sterben, sondern dass Jesus wiederkommen wird, um einen neuen Himmel und eine neue Erde zu bringen, eine neue Schöpfung und Schluss macht mit diesem ganzen Leidvollen, was wir auf dieser Welt finden. Vielleicht können wir Weihnachten insofern als ein Freudenfest sehen, sagen, Jesus ist gekommen, um zu retten, Jesus wird wiederkommen, um eine neue Schöpfung zu bringen. Und darauf freue ich mich und das feiere ich. Und da möchte ich so viele wie möglich noch dazu kriegen, dass sie Weihnachten auch feiern, weil Jesus gekommen ist und Jesus wiederkommen wird. Da draußen sind genug Leute. Macht euch keine Sorgen, dass ihr keinen findet. Macht euch eher Sorgen, dass ihr so viele findet, dass ihr nicht wisst, wohin mit all den Leuten. Und das ist jetzt, das ist unsere Chance. Wir haben 4 Wochen fast, der Countdown läuft. Unsere Chance zu gucken, welche Freunde, welche Verwandten, welche Nachbarn, Arbeitskollegen oder sonst Leute kann ich auf Jesus ansprechen, Richtung Weihnachten. Kann ich einladen in den Weihnachtsgottesdienst hier? Welche Leute sind dran? Lasst euch das von Gott zeigen. Da draußen gibt's eine Welt, die nicht weiß, warum sie Weihnachten feiert, und sie feiert es trotzdem. Und es gehen Millionen und Milliarden über die Theken, Ladentheken für Geschenke. Aber diese Welt feiert ohne Geburtstagskind. Erzählt ihnen, worum es geht. Amen.